Patrick Rosenthal, der Podcast. Alles rund um dein Online-Business, Food-Fotografie, spannenden Menschen und Marken und tollen Geschichten. Das Arbeitsjahr 2020 hat für mich jetzt bisher gute Wochen gehabt. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Wochen extrem viel geschafft und bin so produktiv wie lange nicht mehr. Wahrscheinlich liegt das auch einfach am Elan jetzt zum Jahresbeginn und vielmehr liegt es aber eigentlich meines Erachtens an der neuen Art und Weise, wie ich vielleicht auch meinen Tag strukturiere und plane. Und zwar mit einer Kombination aus Online und Offline. Es ist eigentlich total simpel, aber es wirkt für mich. Was mir in diesem Jahr oder in diesem kurzen neuen Jahr total auffällt, ist quasi, überall werden Coaching-Programme angeboten. Ich frage mich manchmal wirklich, wer tatsächlich noch Menschen helfen will und wer vielleicht bloß möglichst viele Sales für ein möglichst weit aufgeblasenes Coaching-Programm generieren möchte, um eben später mit Urlaubsfotos, tollen Locations und Umsatz-Screenshots zu prahlen. Ehrlich gesagt, mich kotzt das ein bisschen an und das langweilt mich auch total. Hilfe unter Bloggern, Influencern sollte eigentlich, ja, was ganz Normales sein. Es gibt eine Bloggerin, die mir quasi von Beginn an sehr viel geholfen hat. Das ist die Sabrina Sue Daniels. Und sie ist gelernte Fotografin. Und immer wenn ich wieder was nicht wusste, habe ich sie angeschrieben, mit ihr telefoniert. Und sie musste mir das dann 10, 20 Mal erklären, weil ich ja ein absoluter Technikhonk bin. Ja, und ich habe Sabrina eingeladen, um ein bisschen mehr über sie und ihren Blog zu erfahren. Also, ich freue mich total, dass Sabrina heute da ist.
Hallo, Patrick.
Sabrina, also erstmal erste Frage, die hat mich aber privat schon immer interessiert. Sabrina Sue Daniels oder Daniels. Ist das ein Künstlername? Nein, weil der hört sich so perfekt an, echt? Dass ich einfach sage, Mensch, du könntest mit diesem Namen Sabrina Sue Daniels, du könntest Schauspielerin werden, du könntest alles werden. Und wenn man das so auf deinen vielen Büchern, die du schon geschrieben hast, immer sieht, ist das, denkt man so, ey, ist das ein Künstlername oder heißt die wirklich so schön?
Nee, also meine Mutter ist einfach eine Künstlerin in Person. In den 70ern hat sie da ihr Flower Power Ding auch gemacht, Woodstock und so. Und dann kam sie auf die Idee, dass Sabrina Sue Daniels, weil ich bin Halbamerikanerin, irgendwie besonders schön ist. Aber meine ganzen Geschwister, wir haben alle irgendwelche Namen, die halt so in die Richtung gehen. Also es passt.
Echt?
Ja, ja.
Sabrina Sue Daniels, das hört sich wirklich an wie Schauspielerin, Fotomodel und. Also das ist schon ganz schön toll, ne? Was gibt's denn noch so darüber zu erzählen mit der wilden Mutter aus den 70ern? Das finde ich ganz interessant eigentlich.
Ja, deswegen, also ich weiß nicht, vielleicht kommt da meine Unkonventionalität in der Fotografie her. Also sowas wie Tischdecken oder irgendwelche Servietten findet man ja auf meinen Bildern nicht wirklich so viel. Und das rührt halt alles von meiner Mutter her, würde ich jetzt mal sagen, weil wir da auch recht unkonventionell aufgewachsen sind. Also.
Weil du sagtest vorhin, sie war Künstlerin oder ist Künstlerin. Was hat sie denn gemacht?
Ja, sie malt. Sie malt, dann hat sie auch Fotografien angefertigt, aber so künstlerischer Art. Viele Aquarellgeschichten macht sie, dann hat sie getöpfert. Alles, was so in die künstlerische Richtung geht. Bei euch in Fulda, in Kleinsassen, gibt es das Künstlerdorf. Da tut sie auch jedes Jahr, jetzt nicht mehr, aber jetzt bis vor 2 Jahren hat sie da Ausstellungen gemacht und so. Ja.
Und du bist richtig gelernte Fotografin aber auch, ne?
Ja, also ich habe Fotografie. Ich habe die Fotokunst habe ich im Fotostudio richtig gelernt. Also 3 Jahre Ausbildung, so wie man das kennt. Brotlose Kunst, man verdient erstmal gar nichts. Ja, und mache da 3 Jahre Ausbildung. Richtig, ich habe noch mit Film gelernt und mit Negativentwicklung so richtig, mit dem Wasserbad und den verschiedenen chemischen Stoffen, die man da anwenden muss. Das habe ich alles noch gelernt. Und am Ende meiner Ausbildung kam dann die digitale Fotografie dazu, aber ganz am Ende. Also ich bin eigentlich mit der analogen Fotografie groß geworden. Ja.
Ja, du bist natürlich, glaube ich, eine der wenigen Food-Blogger oder Influencerinnen, die auch nicht autodidaktisch Fotografie mit dazugenommen haben und gelernt haben, sondern die es ja wirklich richtig gelernt haben. Ne? Also, mhm. Und das ist wie schön, dass du jetzt gerade sagst, so mit diesen alten Chemikalien noch, mit den Bädern, wo man es reinmachen kann. Ich kann mich noch daran erinnern, das ist natürlich bei mir schon etwas länger her. In der Schule gab es bei uns so eine AG, eine Foto-AG. Und das habe ich jetzt völlig vergessen, aber wie viel Spaß ich damals schon hatte, diese Bilder selber zu entwickeln in der Dunkelkammer und dann wirklich aufzuhängen, damit sie trocknen können und. Eigentlich war das was sehr Schönes auch, ne? Also man wusste gar nicht so von Anfang an, was kommt denn da jetzt so wirklich raus, was man da gemacht hat, sondern das dauerte ja wirklich lange, bis man das Ergebnis eigentlich hatte. Und heute ist es natürlich ganz einfach, da gucke ich auf ein Display, wenn es mir nicht gefällt, lösche ich es einfach, ne?
Ja, es war spannender. Du bist in Urlaub gefahren, hast deine 36er Farbfilme dabei gehabt, am besten so 5 Stück, weil du wusstest ja nicht, wird das was? Und bist dann am Ende des Urlaubs dann zum Fotoladen gerannt, hast es entwickeln lassen und warst dann bei dem einen oder anderen enttäuscht, dass es dann doch nichts geworden ist. Aber es war was, du hattest was in der Hand. Also ich finde, das hatte eine ganz andere Atmosphäre, diese Fotos. Also heutzutage ist das ja nicht mehr was Großartiges. Fotografie kann jeder machen, früher auch, aber du hattest halt noch was in der Hand. Wie viele Fotos verschwinden auf Handys oder auf irgendwelchen Laptops und werden nie entwickelt? Und früher hast du sie entwickeln lassen, du hast Fotobücher draus gemacht, du hattest was Haptisches, was du anfassen konntest, und das ist ja heutzutage nicht wirklich so der Fall.
Ja. Also ich kenne das ja sogar noch, dass man oh Gott, das muss schon so viele Jahre alt sein. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht gerade mein wirkliches Alter mit so einer Geschichte. Ich kenne das sogar noch, dass man die Filme weggeschickt hat, um dann später diese entwickelten Fotos zurückzubekommen. Ich glaube, es war dann irgendwann war das total revolutionär, dass diese ganzen Fotoshops oder DM-Märkte und, dass man die dort abgeben konnte und dann so 2 Tage später schon wieder zurückbekam. Also ich kenne das noch, dass man sie per Post angeschickt hat und auch per Post wieder zurückbekommen hat. Und man war so aufgeregt, wenn man das aufgemacht hat, um zu gucken, was verwackelt war und was nicht. Und das waren nochmal so, man konnte sich nochmal so Urlaubserinnerungen nochmal irgendwie zurückholen. Das ist natürlich heute was anderes, wenn man auf dem Handy hin und her scrollt, dann das hat man gar nicht so drin, weil man nichts Haptisches mehr anfassen kann. Ne?
Ich glaube, wir sind gleich alt.
Das ist weil ich glaube nicht, ich wäre gerne so alt wie du wahrscheinlich, Sabrina.
Ich glaube,
wie alt bist du?
Ich bin 40.
Dann sind wir gleich alt.
Sag ich doch. Deswegen.
Also bei mir ist es ja so, ich bin ja ewige 39. Okay. Das liegt aber daran, dass ich das 40, finde ich, das hört sich so alt an.
Ach mein Gott.
Weil das ist so, ich glaube, ich würde dann lieber irgendwann sagen, ich bin 42.
Ja.
Anstatt 40. Ich finde das ganz eigenartig. Ich habe da letztens noch mit Leuten drüber gesprochen und habe gesagt, ich finde das ganz eigenartig. 40 ist so komisch. Also das ist so, ich finde auch 50 ist viel älter als 52. Vielleicht habe ich einfach nur so eine Null-Problem. Wahrscheinlich, das ist aber was ganz Persönliches. So. Das müssen wir jetzt auch gar nicht diskutieren.
Nein, also ich habe mit der 40, ach, die bockt mich so überhaupt nicht. Also ich kann mit Zahlen, ich bin Mathe-Legastheniker, so würde ich das nennen, habe ich eh nichts am Hut. Und deswegen die 40, meine Güte, die stresst mich kein bisschen. Überhaupt.
Nein, ich finde auch, älter werden ist auch so ein schönes Privileg eigentlich. Ne? Also ich finde, man darf sich da gar nicht beschweren, wenn wir ein paar Jahre, und es ist gar nicht so viel zurückgehen, war unsere Altersgrenze mal irgendwann bei 40, 45 erreicht und die Leute sind eben gestorben. Und heute, wie toll ist das, dass wir so ein Privileg haben dürfen, überhaupt älter werden zu können. Ne? Also deswegen, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, älter zu werden. Ich möchte halt einfach einfach nur nicht so aussehen.
Ja, das stimmt. Und nein, das Wichtigste ist, glaube ich, sich nicht so zu fühlen. Das ist das Allerwichtigste.
Ja, weißt du, aber ich finde das ganz spannend, weil ich immer so, als Kind hat man ja gedacht, so, oh, guck mal, die, wenn die 30 sind oder 35 sind, die sind alle schon voll alt, ne? Und ich würde gerne wissen, wie das, also wann das kommt, und ich glaube, das trifft jeden mal, wenn wir älter werden. Das ist ja so ein schleichender Prozess. Bei Frauen ist das meist so, die haben dann irgendwann kurze Haare, weil es irgendwie, und eine Dauerwelle, weil es dann irgendwie praktischer ist im Alter. Und dann haben die auch immer diese Hosen an mit dem Gummizug und bequeme Schuhe und immer diesen leicht senfgelbenen Parker. Und man hört irgendwie dann auch nicht mehr diese laute Musik, sondern es wird alles gediegener. Kriegt man, ob man das selber so mitbekommt, dass man so auf einmal in diesem Strudel drin ist? Also ich habe da schon ein bisschen Angst vor, dass ich das selber nicht mehr mitbekomme. Und ich hoffe, dass mir das dann auch irgendwann jemand sagt. Ne? Also ich kann mir nie vorstellen, dass ich irgendwann Schlagermusik höre. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich höre ja so gerne Rapmusik und Hip-Hop und so. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich das irgendwann nicht mehr tun würde. Also, aber ich glaube, das ist vielleicht schleichend. Wir kriegen das alle nicht mit.
Ja, aber meinst du, man verfällt dann in das, was man vorher nicht gemacht hat? Ich glaube, du nimmst das mit. Also meine Generation oder unsere Generation, wir waren alle gepierst. Wir haben fast jeder einen Arschgeweih, sage ich mal, so ungefähr. Und Rapmusik und Hip-Hop ist genau meins. Und ich glaube oder ich hoffe, dass ich das mit 80 genauso fortführen werde.
Aber kennst du 80-Jährige, die noch Hip-Hop hören oder Rammstein oder so?
Ja, aber das ist ja auch gar nicht die Generation 80-Jährige. Die sind ja dann eher, was sind es denn, die Beatles und so ein Kram.
Ja, hast du eigentlich recht, das stimmt, ja.
Und ich hoffe doch, dass wir uns dann irgendwann, gut, im Altersheim jetzt vielleicht nicht, aber in irgendeinem Park wieder treffen, da die Enten füttern und dabei Hip-Hop hören. Das fände ich schön.
Das wäre eigentlich ziemlich cool, ne? Also das muss ich auch sagen. Also das wäre auch so meins. Ich glaube schon, dass es dann irgendwann, das kenne ich ja dann auch schon, ab 30 fängt das ja schon an, man hat schon ein bisschen körperlichen Verfall ab 30. Ne? Also man dann tut auch mal das weh und dann denkt man auch, ja, das ist dann auch nicht mehr so schön. Dann fängt man an, irgendwie dann doch vielleicht bequemere Schuhe zu tragen. Und dann gab es dann irgendwann diese Welle mit den Schuhen, die so irgendwo, wo man nur so reinschlüpfen konnte und wo ja auch Gott sei Dank die ganzen Marken auch drauf gesprungen sind. Die sind so bequem, dass ich mittlerweile nur noch diese bequemen Schuhe trage. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, auch wenn ich dann mich auf den Sonntag freue, wenn das Traumschiff kommt. Und dann denke ich immer so, ich bin echt alt, ne? Ich liege sonntags im Bett um 7:15 und gucke das Traumschiff.
Ja, okay, da gebe ich dir recht. Das ist.
Du bist gerade ein bisschen erschrocken.
Ich bin ein bisschen erschrocken. Nee, über die Schuhe. Die finde ich ganz schrecklich. Was? Die finde ich ganz schrecklich.
Weißt du, welche ich meine?
Ich weiß, welche du meinst. Die trägt meine Mutter auch so gerne. Ich finde die schrecklich. Meine Schwester hat die auch. Ich finde die. Ganz
aber jetzt ist mir ganz schlecht. Jetzt müssen wir darüber reden, dass du auch wirklich weißt, welche Schuhe ich trage. Das sind so, es gibt die und die sind, also die finde ich jetzt auch nicht schön, weil ich immer, ich trage eigentlich immer nur High-Sneaker. Die gibt es halt auch mit so Strick. Die finde ich nicht schön.
Okay.
Aber es gibt halt so die so, das ist so, ja, wie so ein Gummimaterial irgendwie so ein bisschen.
Ja.
Da kann man einfach so reinstecken. Ja. Da muss man keinen Reißverschluss bitte.
Mein Freund hat die auch und findet die ganz toll.
Ich finde die, also ich hab mir die mal irgendwann vor 2 Jahren von Calvin Klein gekauft. Mhm. So. Die jetzt gar nicht wegen der Marke, weil ich die Marke eigentlich gar nicht gut finde, aber die hatten die nun mal einfach da.
Okay.
Und dachte, oh, das probiere ich jetzt mal aus. Oh. Ey, das ist wie, als würdest du in Hausschuhen rumlaufen. Besonders, du musst dich nicht mehr bücken, um deine Schuhe zuzumachen. Und jetzt sehen die nach so 1-2 Jahren auch nicht mehr so schick aus und habe jetzt letztens wirklich gesucht nach ein paar neuen. Und das war echt schwierig, weil wahrscheinlich der Trend schon wieder vorbei ist. Und habe überall diesen Suchbegriff eingegeben und Habe Gott sei Dank noch irgendwo auf einer italienischen Seite irgendwo ein paar Reduzierte gefunden. Die sind gestern übrigens eingetroffen und ich freue mich jetzt wie ein kleines Kind, weil das so bequem ist, ne?
Naja, ich lasse es dir, ist okay, jeder hat so eins. Ich finde zum Beispiel, wenn ich irgendwann was, bei mir, okay, ich finde die Zahl 40 nicht schlimm, habe ich gesagt. Und das
ja, ich bin ja auch 39, Sabrina.
Ach so, okay. Mhm. Aber was ich für mich persönlich schlimm finde, ist, wenn ich irgendwann meine Haare, also ich habe ja Locken, Afro,
ja,
wenn die irgendwann grau werden, die Locken. Das will ich nicht. Das finde ich schlimm.
Also, ich finde ja, da kann ich dir was zu sagen. Weil, und ich kann das ganz, ganz gut nachvollziehen. Ja. Nicht, weil ich so viele Haare auf dem Kopf habe. Aber ich finde eigentlich graue Haare was sehr Schönes. Bei Männern finde ich es schöner als bei Frauen. Komischerweise.
Ja, ja.
Aber lockiges, graues Haar, das sieht manchmal so ungepflegt aus.
Ja, ich kann dir aber sagen, was der Grund ist, warum ich das nicht möchte.
Ja.
Weil ich habe da so ein Kindheitstrauma. Das weiß auch nur meine Schwester und meine Mutter. Ja, weil es ist so ein Ding. Früher, wenn wir als Kleinkinder immer mit meiner Mutter im Bus unterwegs waren, dann kamen die älteren Damen immer und haben einem immer die Haare gegriffen. Und oh, die sind ja so schön. Solche Haare hätten wir auch gerne. Und daher rührt das. So immer diese Omis mit den dauergewellten Haaren, die dir als Kleinkind dann in die Haare greifen und denkst nur, oh mein Gott. Und daher rührt das. Das ist so ein Kindheitstrauma.
Siehst du, da sind die Omis wieder mit den kurzen Haaren, mit der Dauerwelle,
ja,
ne?
Genau.
In der Hoffnung, dass wir das nie erreichen werden. Also, aber du würdest dann färben, oder?
Ich denke schon, ja. Also noch hält sich das alles ins Grenzen, das ein oder andere
zieht. Aber es wird kommen,
es Sabrina. Wird kommen, ja. Dann werde ich wahrscheinlich färben oder ich werde noch größere Haarbänder ins Haar machen. Das kann auch sein.
Genau, richtig. Du kannst ja Riesenhaarbänder nehmen. Also bei mir sind die einzigen Haare, die ich hier habe, ist halt Brustbehaarung und Bartbehaarung. Ne?
Naja.
Und auch ich habe schon graue Haare in meinem Bart entdeckt und habe sofort gefärbt. Ich gebe es wirklich zu. Ich kriege auch immer wirklich Ärger hier zu Hause, weil man das gar nicht schön findet, wenn ich meinen Bart färbe und man viel lieber hätte, dass ich einen ganz grauen Bart hätte und ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, wie grauer jetzt werde, weil ich färbe jetzt einfach schon, bevor ich das erste graue Haar nochmal sehen würde, färbe ich das einfach. Ne? Ich möchte das einfach nicht und ich fühle mich halt auch gar nicht so.
Ja.
Also das muss man halt einfach sagen und ich glaube, wenn ich Kopfhaare noch so richtig schöne, lockige Kopfhaare hätte, so wie du, so ganz in grau finde ich, also da, es gibt so einige Kerle, wo ich sage, wow, das sieht richtig toll aus, aber wenn du wie ich nur diese pflegeleichte Frisur hast und Bart, ist das Einzige, was ich ja haben kann. Also ich kann meine Frisur ja nicht ändern, ich kann halt nur mit Bart irgendwie ein bisschen kaschieren und auftrumpfen und den möchte ich dann doch schwarz behalten, so wie er halt schon in meiner Jugend war.
Sehr schön.
Sabrina, als Fotografin und als Food-Fotografin und Influencerin und Buchautorin. Ich meine, du haust ja ein Buch übrigens nach dem anderen raus, muss ich ja mal sagen. Ne? Also das ist schon echt ein Knaller. Wie siehst du denn die Entwicklung auch in der Food-Blogger-Szene? Also es sind ja immer ganz, ganz viele neue Food-Blogger, die auch wirklich toll sind, die tolle Sachen machen und. Und du stehst denn da so mit deiner Ausbildung und sagst, Mensch, und ich bin eigentlich gelernt und jetzt kommen da so ganz viele hinterher, die meinen, gute Food-Fotografen zu sein. Ist das so ein Thema für dich, wo du drüber nachdenkst?
Nee, eigentlich nicht, weil ich finde das eigentlich ganz gut, dass sich dieser Markt so entwickelt hat, wie das jetzt ist, weil es einfach viel mehr Möglichkeiten bietet. Also der Markt ist so groß und jeder hat seinen eigenen Stil und seine eigene Art, die Fotos, also seine Art der Fotografie. Und es, okay, nochmal ganz kurz. Also ich finde einfach, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, sich auszudrücken. Und das sieht man jetzt zum Beispiel, ich habe einen anderen Stil als XY. Und wenn ich jetzt sagen würde, das wäre ein Problem, würde ich sagen, ich wäre eifersüchtig. Und das bin ich nicht. Also es sind einfach insgesamt die Bandbreite an Kreativität ist größer geworden. Also früher war es so, du hattest eine Handvoll Fotografen die du für deine Food-Fotografie nehmen konntest, und darauf warst du irgendwie festgelegt. Und jetzt gibt es halt viel mehr Leute, die das Feld bedienen, aber auch auf eine ganz andere Art und Weise. Also möchte ich irgendwas Moody-mäßiges haben, nehme ich den und den. Möchte ich was Helles haben, der vielleicht eher darauf spezialisiert ist, nehme ich dem und dem. Und ich zum Beispiel mit meiner Art der Fotografie passe ja nicht in ein Schema rein, jetzt zum Beispiel ein ganz großer Porzellanhersteller, der wird mich jetzt nicht unbedingt buchen, weil ich mit meiner Art der Fotografie da gar nicht reinpasse. Ja, also es sind einfach mehr Möglichkeiten, die sich da ergeben für jeden von uns. Und auch für mich, dadurch, dass dieser Markt sich vergrößert, dass ich immer wieder neu dazulerne, dass ich nicht stehen bleibe auf dem Stand der Dinge. Nicht, dass ich sage, okay, ich habe das jetzt bis da und dahin gebracht und meine Art der Fotos, die finde ich so gut und ich entwickle mich nicht weiter. Nein, gerade durch diesen Wettbewerb, der sich da auch ein bisschen raus ergibt, habe ich die Möglichkeit, mich neu zu erfinden jedes Mal, finde ich.
Wie machst du das? Also hast du eine Vorgehensweise? Also ich weiß, was du meinst, dadurch, dass ich finde ja Mitbewerb auch gut, weil ich manchmal einfach dann gezwungen bin, wirklich was anderes auszuprobieren, von anderen was zu lernen oder zum Beispiel bei deinen Fotos. Mir fällt das schon auf, dass du gelernte Fotografin bist. Also weil vielleicht sieht das ein Laie nicht oder der mal so durchblättert, aber ich kann allen das nur mal ans Herz legen, auch mal dein Instagram-Profil durchzuschauen. Man sieht einfach, dass du wirklich perfektionistisch auch bist, was Licht angeht, ne? Also das ist alles so perfekt, und ich glaube, das ist dann auch der Unterschied, weil du ja wahrscheinlich auch diese Sachen mal im Kopf gelernt hast, wie was besonders wirkt und. Aber du hast recht, so Mitbewerb und dass so viele gute neue mit dazu sind, die auch einen neuen Input bringen einen immer dazu, sich nochmal neu irgendwie zu erfinden und nochmal auszuprobieren. Aber wie gehst du da vor? Also gibt es da ein Ritual?
Oh Gott, ich bin so ein Chaot. Also Ritual würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Bei mir ist es so, ich tue mir meine Inspiration. Da gibt es so viele Quellen. Es kann sein, dass ich mich irgendwie zum Beispiel auf dem Markt aufhalte, da irgendwas sehe. Natürlich Social Media, Instagram, bei den ganzen tollen Accounts mich durchklicke, schaue, ah, okay, wie macht der das? Ach, das ist auch eine Idee. Das weiterentwickle. Bücher, Magazine. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kochbücher, die ich hier jedes Mal so durchschaue und mich da inspirieren lasse oder einfach mal rausgehen in die Natur, einen Spaziergang machen. Und ich finde, dadurch bekomme ich immer neuen Input, der mich irgendwie antreibt, irgendwas Neues auszuprobieren. Und Reisen natürlich. Reisen, das ist sowas, was mich dann, wie soll ich das erklären? Das ist schwer. Was meinen Speicher, meinen Kreativitätsspeicher füllt bis zum Anschlag. Weil zwischendurch oder manchmal, wenn man dann den einen oder anderen Auftrag ausgeführt hat und fertig ist, dann sinkt das Level an Kreativität. Dann bin ich erstmal wie so ausgepowert, weil ich mich oder meine ganze Kreativität auf diesen Auftrag irgendwie, also ich habe das versucht, dann diesen Auftrag so gut wie möglich fertigzustellen und auch habe mich da rein versetzt, keine Ahnung, entsprechende Props besorgt, mir überlegt, wie die Fotografie aussehen könnte, den Stil eventuell etc. Und am Ende des Auftrages steht dann vielleicht der neue Auftrag. Da brauche ich dann aber immer wieder ein bisschen Zeit, bis ich mich da reingefuchst habe, weil der vielleicht ganz, ganz anders ist als der davorgehende. Das ist immer so ein bisschen.
Ja, und ist es denn so, also passiert dir das, dass du ein Food-Foto siehst, wo du sagst, wow, das ist besonders toll und versuchst das dann irgendwie nachzubauen und zu sagen, okay, dadurch lernt man ja am meisten, Sachen nachzubauen. Ich habe dir ja schon mal privat erzählt, dass es so ein Foto gab von dir, was ich so toll fand, dass ich wirklich eine Stunde versucht habe, das nachzubauen und dachte auch, ich hab's jetzt und dann es fotografiert habe und es sieht total anders aus als dein Foto. Aber man lernt dadurch ja auch, mal eine andere Perspektive einzunehmen oder so. Oder probierst du das erst gar nicht aus?
Früher habe ich das ausprobiert. Ganz am Anfang der Food-Fotografie habe ich von den ganzen großen Bloggern, amerikanischen Bloggern, habe ich mir die Bilder angeguckt und habe versucht, das nachzustellen. Und da wurde ich aber öfters enttäuscht, weil du ja dann Ich meine, das hängt ja nicht nur an dem Bild selbst, sondern es hängt ja auch an den Props, an dem Hintergrund, den derjenige hat. Dann vielleicht das Gericht. Ich meine, du willst ja auch nicht das Gericht nachkochen und eins zu eins das Foto nachstellen. Und dann machst du es ja doch anders und dann ist es ja doch was anderes als das, was du vielleicht vorher bei demjenigen gesehen hast. Deswegen empfehle ich das nicht ganz so sehr. Ich empfehle, klar, schau dir Bilder von anderen an, lass dich inspirieren, aber mach dein eigenes Ding draus. Weil das befriedigt dich viel mehr, als wenn du versuchst, das Bild eins zu eins nachzustellen. Das funktioniert nicht. Also bei mir funktioniert das nicht. Ich gucke bei ganz vielen Bloggern, also Instagram ist natürlich so, dass der heilige Gral der Fotografie, genauso wie Pinterest, da schaue ich mir ganz viele Leute an und finde die Bilder toll, lass mich davon inspirieren, aber dann noch nicht mal so sehr von dem Bild, sondern vielleicht viel mehr von der Perspektive, so nach dem Motto, ach schau mal, du warst jetzt die letzten, keine Ahnung, 10 Bilder auf Instagram, hast du jetzt nur aus einem 90-Grad-Winkel fotografiert. Schau mal, das ist vielleicht auch mal eine ganz interessante Perspektive, die du vielleicht mal noch nie ausprobiert hast oder mal ausprobieren könntest. Solche Geschichten inspirieren mich dann mehr, dass ich das versuche auszuprobieren.
Ja, das verstehe ich. Du bekommst ja eigentlich, Food-Fotografie war das bei dir schon immer ein Thema. Ich glaube, du hast zuerst was ganz anderes fotografiert, oder?
Ich habe, ja, also zu Food-Fotografie bin ich über Umwege gekommen. Das war bei mir so, dass ich nach dem Abitur habe ich klassische Archäologie studiert. Ich glaube 3 Jahre oder so und habe da festgestellt, dass das zwar mein Ding ist, dass ich mich dafür sehr interessiere, aber das auf jeden Fall nie was wird. Das ist auf jeden Fall eine brotlose Kunst und habe ich gedacht, okay, bei den Kommilitonen, die da dabei saßen, das waren halt alles so 60-Jährige, also es war nichts, wo du wusstest, okay, damit kannst du dann irgendwann mal, nicht reich und berühmt werden, aber damit kannst du mal dein Auskommen haben. Das war es nicht. Und dann habe ich mir dann von einem Tag auf den anderen überlegt, was machst du? Und dann war das wirklich so, dass ich von einem Tag auf den anderen mich als Fotografin beworben habe, in einem Fotostudio für Porträts, was ja gar nicht meins ist. Und dann habe ich dann 3 Jahre in einem Porträtstudio klassisch Fotografin gelernt, mit Passbildern über Hochzeitsfotos, über Familienfotos etc. Und habe da 3 Jahre gelernt. Es war eine schöne Zeit, aber es war nicht meins. Das war von vornherein klar, dass diese Art der Fotografie nicht meins ist. Und da habe ich dann neben meiner Ausbildung schon angefangen, immer so im Privaten mit der Food-Fotografie zu spielen. Habe dann nach meiner Ausbildung auch eine Assistenz in einem Food-Studio angefangen. Habe da eine Zeit lang gearbeitet, bin dann nach der Assistenz komplett aus dem Fotobereich irgendwie ausgestiegen, weil das war irgendwie, da musste ich Geld verdienen und das war in dem Bereich gerade nicht möglich. Also bin ich da in eine ganz andere Welt reingerutscht und zwar ich war da eine Zeit lang am Flughafen als Store-Manager tätig, ich glaube 3 oder 4 Jahre. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Punkt, jetzt muss ich nochmal ins Foto reingehen, das hast du ja ursprünglich gelernt und versuchst es nochmal. Und dann bin ich bei einem großen Online-Shop gelandet und habe da 6 Jahre lang als Fotografin gearbeitet, mit Stylisten zusammen und Models und wir haben da tagtäglich Fashion fotografiert. Ja.
Wow, da wirst du wahrscheinlich unglaublich viel gelernt haben, oder?
Eine andere Art der Fotografie. Und, genau. Auf jeden Fall haben wir da einiges gemacht und ich habe da einiges gelernt. Aber es war auch sehr stressig, weil es ist ja nochmal, es muss immer on time sein. Du hast immer deine Deadlines, du hast immer deinen Kunden, der da ist. Und dann musst du halt immer schauen, dass du das halt auch in der Zeit hinbekommst. Und dann habe ich angefangen, nebenbei meinen Foodblog aufzubauen, weil ich gesagt habe, okay, das ist zu stressig für mich und irgendwie bringt diese Art der Fotografie, also diese Fashion-Fotografie, die bringt mich nicht weiter, also so vom Persönlichen her. Und dann habe ich den Foodblog aufgebaut und habe da erstmal so vor mich hingeshootet und habe den auch nicht veröffentlicht und habe dann nur für mich so ein paar Sachen gemacht, habe mich dran gefreut, dass die Bilder ganz schön werden und dann habe ich dann, glaube ich, ein halbes Jahr später oder so, habe ich ihn dann veröffentlicht. Ja, dann kam eins zum anderen. Ja, und dann war das irgendwann dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Entweder ich mache das als Fashion-Fotograf weiter oder ich mache mich selbstständig. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit der.
Ja, und das sogar sehr erfolgreich. Ne? Also das muss man ja wirklich sagen. Also du hast ja lange vor mir schon dich selbstständig gemacht mit der Food-Fotografie. Und es sind ja ganz, ganz viele Bücher auch schon von dir erschienen. Du hast ja dann mittlerweile auch nochmal selber eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin, glaube ich, gemacht, ne?
Ja, genau, zum Ernährungscoach.
Genau, dass du ja irgendwie quasi das Food-Thema ja von allen Seiten mittlerweile beleuchten kannst. Also mit deinem Hintergrundwissen aus der Ausbildung, dann als Food-Fotografin, als Buchautorin. Das ist natürlich wirklich ein perfektes Zusammenspiel. Ne? Und man merkt auch einfach bei dir auf dem Blog, dass das alles so stimmig ist. Ne? Also ich nehme dir das dann auch ab, wenn du irgendwo in den Garten fährst und dich daran erfreust, Sachen zu ernten, ne? Oder auch das alles, was gesund ist. Also du strahlst, also wenn man dich kennt, die wenigen hatten ja das Glück, dich mal persönlich auch zu treffen. Ich hoffe, das ändert sich ja in 2020, dass du mehr in die Öffentlichkeit gehst, weil du strahlst dieses Essen auch aus, was du da machst, ne? Also dieses gesunde, healthy und frisch und. Und so bist du ja auch vom Typ einfach.
Echt?
Ja. Oh Gott. Hat dir das noch nie jemand gesagt?
Ich bin da immer so, ich weiß nicht, es ist so, ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Doch, es wird mir öfters gesagt, aber ich bin so gar nicht der Mensch, der so die Öffentlichkeit so gerne mag. Vielleicht bin ich da, weiß ich nicht, ich bin da sehr zurückhaltend. Und
das ist so schade.
Ja, das wird mir öfters gesagt, aber es ist, wie es ist. Ich stehe halt gerne, also ich habe ursprünglich diesen Blog auch angefangen nach dem Motto, es gibt ja dieses Sprichwort, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Da habe ich gedacht, okay, das Bild spricht für mich, ich brauche es dann nicht mehr tun. Das war ursprünglich die Krux an der Sache, ja.
Das hast du dir ein bisschen einfacher vorgestellt.
Ja, genau.
Ne? Aber ich hatte ja letztens das Thema schon mal mit Corinna Gissemann, die ja auch damals gar nicht wollte, dass die irgendwie nach vorne tritt und anderen Leuten irgendwie was lehrt oder auch eine Plattform für Leute ist. Und die musste ich ja damals auch zwingen, mal was zu machen. Und ich kann mich erinnern, dass ich bei dir damals auch diese lustige Idee hatte, dass du mal einen Workshop gibst und du dich so geziert hast. Will ich das überhaupt? Möchte ich vor Menschen sprechen? Und. Ich weiß, es war auch so eine lange Überredungszeit, bis du dann irgendwann endlich gesagt hast, ja, das mache ich jetzt. Ne? Wahrscheinlich warst du auch, wie Corinna, so genervt mir, dass ich nicht mehr frage, dass du es dann einfach gemacht hast. Aber man sieht aber auch zum Beispiel, das ist noch gar nicht so lange her, dass du mal bei, da hat man sich ja fast erschrocken, ne? Als du mal ein Foto von dir bei Instagram gepostet hast. Das war man ja gar nicht gewohnt, weil Sabrina, das muss man immer dann irgendwie googeln, auf ihrer Seite findet man sie dann wenigstens mal so ein bisschen. Aber ich finde das immer ganz schön, wenn man das Gesicht von jemandem zumindest mal vor Augen hatte, den man folgt oder um einfach zu wissen, Mensch, was ist das für ein Typ, ne? Und wenn man das Foto dann auf Instagram siehst, was für eine coole Sau du auch noch dabei bist und was für wirklich für ein hübsches Mädchen auch ist, ne? Also dann passt so dieser Blog und es ist alles dann so rund und deswegen finde ich, solltest du das genau nutzen und ich glaube, dass das für deine Leser auch ganz, ganz toll ist, dich als Person einfach mit dabei zu haben.
Ja, danke schön für das Kompliment. Viele wissen ja auch nicht, dass ich nicht nur Bloggerin bin, sondern dass ich auch viel mit Magazinen und Verlagen zusammenarbeite. Das wissen die meisten irgendwie gar nicht. Mhm. Und ja, das werde ich wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, lass wahrscheinlich weg, ich werde dieses Jahr mich bessern und werde mehr in der Öffentlichkeit machen.
Ja, ich finde, du kannst auch ruhig mal einen auf dicke Hose machen und auch mal den Leuten sagen oder auch mal zeigen, was du wirklich Tolles machst. Also, ne, also auch gerade wenn du sagst, für Magazine oder dergleichen arbeiten, das kann man ja auch ruhig mal zeigen. Also, ne, und mal sagen, ey, guck mal, ich bin jetzt nicht nur, also du weißt, das nur meine ich gar nicht so und ich weiß, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, eben auch Blogger oder Bloggerin zu sein, aber jeder wird, der sich damit selbstständig gemacht hat, eben auch nochmal andere Aufträge machen und deswegen, das kann man ruhig auch mal zeigen, ne? Weil als ich dich damals entdeckt habe, hatte ich dich auch schon ganz schnell kontaktiert und wollte dich kennenlernen. Aber ich nehme dir das so ab, wenn du über den Markt mit einem Rad fährst und dein lockiges Haar wippt in dieser riesengroßen Haarband dazu und du hast frisches Gemüse vorne in deinem Körbchen, während ich wahrscheinlich eher durch den Markt hechte und jemanden mit dabei habe, der meine Taschen trinkt, weil ich zu faul bin. Also das ist eher, und das nimmt man dir halt eben einfach ab, und ich finde deswegen das Instagram-Foto, das hat mich wirklich, wirklich beeindruckt und dachte, wow, wie toll du da auch aussiehst und wie schön, weil wir machen Essen, Essen ist emotional, Essen ist eine Leidenschaft, Essen hat auch ganz viel mit Gesundheit auch zu tun, denn ich glaube immer noch daran, ja, man isst das, was man wirklich isst, und gerade 2020 wird so ein großes Thema werden, Nachhaltigkeit, bewusster wieder Sachen zu sich nehmen, einzukaufen und, dann ist das umso schöner zu wissen, wer die Person dahinter ist, die so viele tolle Sachen auch einfach macht. No? Du weißt ja, dass du ein gut aussehendes Mädchen bist, und aber was hat dich denn so abgeschreckt davon, zu sagen, hey, jetzt mal face to face, Leute?
Was hat mich abgeschreckt? Ich habe es noch nie gemacht. Es ist einfach nicht mein Ding. Ich habe gedacht, okay, die Bilder, das reicht. Habe ich wirklich gedacht, so nach dem Motto, ja.
Wir wollen dich in den Instagram-Stories sehen, wir wollen, dass du sprichst, wir wollen dein Gesicht sehen, wir wollen dich sehen, wenn du kochst, backst und. Du hattest ja gerade so eine Geschichte auf einer Messe, wo du als Influencerin eingeladen bist oder warst. Ich glaube, das ist eine Reihe, die jetzt noch ein paar Tage oder ein paar Wochen geht. Und da konnte man dich ja wenigstens mal so ein bisschen in Action sehen und dachte, ey, da ist sie ja. Also das war schon ganz schön toll, muss ich sagen.
Ach so nach dem Motto, die kann sich auch bewegen. Die ist nicht nur Foto. Ja.
Genau.
Ja, nee, ich werde mich bessern, ich werde es tun, und ich finde, wen habe ich da jetzt gesehen? Törtchenherzog. Die zeigt sich ja jetzt auch in den Stories, und das finde ich total toll, wie sie das macht. Also richtig, richtig
also
cool.
Also dazu kann ich dir ja auch was sagen. Also ich bin ja ein ganz, ganz großer Törtchenherzog-Fan.
Ja.
Und seitdem ich sie jetzt in den Stories gesehen habe, finde ich die noch viel, 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 viel besser, weil die so eine eigene Situationskomik hat, und ich finde, also ich liebe auch ihre Behind-the-Scenes-Stories, weil da kann man so unglaublich viel bei lernen.
Ja, das stimmt. Also das habe ich jetzt auch festgestellt, dass die Leute oder die Leser halt gerne noch ein Gesicht dahinter haben. Jemand, der kommuniziert und sagt, schau mal, das bin ich und ich mache die Fotos und nicht nur das Foto.
Also ja, und zu Recht ist das so. Ne? Also man muss halt sagen, guck mal, zu jedem Arzt oder zu einer Kosmetikerin, wo wir hingehen, also ich gehe da zumindest hin, gucke ich mir ja auch die Person an, weil ich ihr vertrauen möchte. Und jemand, der für mich Essen zubereitet oder mir Tipps gibt, was ich machen soll, dem möchte ich auch vertrauen. Und dann hat das was mit dem ersten Eindruck zu tun, wenn man jemanden sieht. Und also sorry, und du musst dich ja auch nur wirklich nicht verstecken.
Dankeschön.
Also es gibt, und das meine ich bei einigen, also du weißt ja, aber ich gehe ja nicht so gerne auf Bloggerveranstaltungen. Aber ich habe natürlich schon einige Blogger in meinem Leben kennengelernt, und ja, bei einigen verstehe ich auch, wenn die sagen, nee, ich möchte das gar nicht. Bei einigen ist das so schade, dass die das nicht machen, weil die auch so medial einfach gut rüberkommen. Und zum Beispiel hoffe ich immer, wen ich so gerne sehen möchte, und sie hasst mich dafür, dass ich das sagen werde, ist die Vera von Nice Things.
Ja.
Ich liebe ihren Blog. Es ist, also du weißt das selber, als selbstständiger Foodfotograf oder Blogger oder Autor hat man so ganz wenig Zeit, andere Blogs so regelmäßig zu lesen. Ne? Ja. Man wird das viel gerne öfter tun, aber es fehlt einem die Zeit, weil man ja selber seine Social-Media-Sachen irgendwie verbreitet. Aber bei ihr lese ich so gerne, weil ich bepisse mich wirklich vor Lachen, weil die so herrlich schreibt. Und bei ihr würde ich mir so sehr wünschen, dass die mehr von sich zeigt oder dass die wirklich auf Events geht, dass man sie einfach sieht, und sie will das einfach nicht. Also sie ist da auch schüchtern, sagt sie, und möchte das nicht, und das ist auch so schade, muss ich sagen.
Aber das ist genau das, was ich auch, ich kann es verstehen, also ich kann es auf jeden Fall verstehen, aber Hast recht, sie hat einen super tollen Blog, da lese ich auch gerne drin.
Deswegen 2020 sollte das Jahr werden, wo wir uns alle zeigen. Also ich habe das ja dann irgendwann über Weihnachten und Silvester habe ich angefangen zu sagen, okay, Stories gehören jetzt zu meinem Leben jetzt neu mit dazu und ich werde das jetzt tun. Bis dann irgendwie, und ich dachte, ja, ey, wunderbar, das klappt ja auch ganz gut. Und es ist auch schön, wenn du dann ein bisschen Zuspruch von deinen Lesern bekommst, bis dann irgendwann mein Lebensgefährte sagte, hör mal, nervst du die Leute dann nicht eigentlich mit, wenn du da so viel postest? Und das hat mich dann erstmal so zurückgeworfen, dass ich erstmal ein, zwei Tage gar nichts mehr gemacht habe und dachte, was für eine Unverschämtheit ist das denn? Ich will ja auch niemanden nerven damit, aber wenn man so einmal so in diesem Ding drin ist, dann überlegt man schon, weil man ist ja auch so froh, wenn man ein Thema findet, wo man eine Story drüber machen kann, weil unser Leben ist ja eigentlich genauso langweilig wie das von anderen Leuten. Also wir arbeiten ich will jetzt auch keine Story machen, wenn ich Fernseh gucke oder in der Badewanne liege. Also wir machen ja ganz normale Sachen wie andere Menschen auch und dann ist man immer froh, wenn man mal ein Thema findet, was man in die Story unterbringen kann. Und so zwischen Weihnachten und Neujahr hatte ich, glaube ich, ganz viele Themen und dann aber dann zu hören, Mensch, meinst du nicht, du nervst die Leute damit? Das hat mich schon ein bisschen erschrocken.
Nein, tust du nicht. Ich höre mir deine Stories auch gerne an.
Das ist ja sehr schön.
Du bist eine Marke. Also das hast du auf jeden Fall geschafft. Du bist eine Marke. Wiedererkennungswert ist sehr hoch.
Das finde ich auch schön zu hören. Also weil wir Blogger haben ja nicht so diesen Dings, dass wir in die Mittagspause gehen und uns mit anderen Bloggern austauschen können, so wie es früher in meinem Job war. Sondern wir sind ja, ne, wir arbeiten ja quasi allein und deswegen, man kriegt so selten Feedback. Ich habe da lange drüber nachgedacht, ob man eine Marke ist oder nicht. Und eigentlich, das war ja auch der Sinn, auch damals in meiner Namensänderung dadurch, dass der Blog jetzt eben meinen Namen trägt und, eben um was zu machen. Und für mich war das dann irgendwie so, dass 2019 war so überflutet in den Social Media Dingern, wo Angebote für Blogger kamen, buche das jetzt und du wirst erfolgreich da drin und. Das hat mich ziemlich angenervt und deswegen habe ich immer jetzt ein Medium gesucht und zu sagen auch, Leute, ihr müsst nicht viel Geld ausgeben, um jemanden, der euch anleitet, und es gibt kein Erfolgsversprechen, dass man nach 90 Tagen erfolgreich ist, sondern es ist harte Arbeit, die wir da jeden Tag reinstecken und man muss sich vielleicht immer wieder neu erfinden und kreativ sein. Und ich glaube, wenn man authentisch ist mit den Sachen, die man macht, kann man auch einfach, glaube ich, erfolgreich sein damit. Und es gibt da viele, die predigen, du musst dir eine Nische suchen mit dem, was du verbloggst. Und ich finde, ey, fuck it, warum denn eine Nische suchen? Leute, die zum Beispiel gerne essen und trinken, die mir folgen, das weiß ich ganz genau, dass die auch andere Themen toll finden. Also wir sind ja nicht so Schubladendinger. Und wenn ich jetzt Bock habe, einen Reisetipp zu schreiben, weil ich gerade was Schönes erlebt habe, was auch mit Kulinarik eben zu tun hat, wenn ich reise, dann mache ich das. Oder wenn ich Bock habe, einen Blumenkranz zu basteln, dann zeige ich das auch, weil im Endeffekt sind das doch, lieben wir doch einfach alle schöne Sachen.
Ja, da gebe ich dir recht.
Ich kann ohne mein Kopfkissenspray wirklich nicht einschlafen und ich liebe das im Bett zu liegen, wenn es dann auch noch richtig duftet, und ätherische Öle können halt bestimmte Sachen eben fördern, eben wie auch vielleicht schneller einzuschlafen. Und das kann man halt eben wunderbar selbst machen. Ich weiß eben, was drin ist, bevor ich mir irgendwie so ein Zeug aufs Kopfkissen sprühe, wo ich mein Gesicht drin wälze, wo Chemie drin ist. Und da habe ich jetzt vor ein paar Tagen ja erst was veröffentlicht und ich hatte auch erstmal Angst davor und zu sagen, oh shit, das ist jetzt nichts zu essen, was passiert denn jetzt? Und das hatte mir dann schon zuerst Angst gemacht und habe gesagt, nee, da müssen jetzt die Leute auch durch, weil das bin ich ja auch, ne? Also das ist so mein privates Ding und warum das nicht einfach auch zeigen, dass man sowas selber machen kann? Und wenn es ein paar Leute haben mir geschrieben, oh Mensch, das ist eine tolle Idee, das mache ich jetzt auch, dann habe ich ja schon meinen Soll erfüllt, ne? Also dann ist es ja gut gewesen. Aber es war erstmal so eine Angst, so aus seiner Richtung rauszukommen und mal was zu posten, was nicht mit Essen zu tun hat.
Ja, die Angst habe ich manchmal auch, aber Ich finde, ich hab ja zwischendurch auch gerne Do-it-yourself-Geschichten gemacht und habe immer gedacht, okay, diejenigen, die auf das Food stehen, die klicken dann da weg oder keine Ahnung, die interessiert es nicht.
Genau.
Aber ja, ich habe es dann trotzdem durchgezogen, in letzter Zeit nicht mehr so viel, weil Do-it-yourself, finde ich, ist unheimlich viel Arbeit. Es ist noch arbeitsintensiver als jetzt zum Beispiel ein Post für einfach irgendein Rezept, weil das Do-it-yourself mit den ganzen Steps und so weiter, das ist so arbeitsintensiv, aber es macht unheimlich viel Spaß. Daheim mache ich unheimlich viel selber, was ich aber dann nicht veröffentliche, weil ich einfach nicht die Zeit habe, die Bilder dazu noch zu shooten oder einen Text dazu zu schreiben. Das finde ich schade, aber das möchte ich in Zukunft, also dieses Jahr auch dann wieder mal ein bisschen mehr intensiver betreiben.
Also ich weiß, also ich finde Do-it-yourself ja eigentlich toll, ne? Also man kann so viele Sachen selber machen und das ist dann auch wirklich schön und ich finde, ich färbe ab immer nur das Problem bei Sachen, die selbstgebastelt aussehen. Ich hasse selbstgebastelte Sachen. Ich möchte auch keine selbstgebastelten Sachen geschenkt bekommen. Und ich finde das auch manchmal ganz schlimm, wenn Kinder Sachen basteln und einem schenken. Also ich bin da halt nicht so, ne? Ich finde selbstgebastelte Sachen nicht schön. Also ich habe meine Wohnung unten im Erdgeschoss so eingerichtet, wie ich das möchte und da passt nichts selbstgebasteltes hin von anderen Leuten. Und auch wenn das mit Liebe gemacht worden ist, was ich glaube, dass wenn Leute basteln und das verschenken, dass das mit viel Liebe ist, ich möchte das nicht.
Na toll, jetzt muss ich die Decke, die ich für dich gehäkelt habe, wegschmeißen.
Gehäkelt wahrscheinlich auch. Ne?
Ja.
Die zum Beispiel hier Vera, als wir vorhin darüber gesprochen haben von Nice Things, sie hat in irgendeinem Blogpost geschrieben, dass sie macht ja auch ganz viel Do-it-yourself und hat ganz jetzt durch ihren Umzug ganz viel ausgemistet, weil es einfach so selbst gebastelt aussah. Und ich kann das so gut verstehen.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also es gibt ja Do-it-yourself, was richtig geil ist, aber es gibt auch Do-it-yourself, was selbst gebastelt aussieht. Ja. Und das ist, ich finde das nicht schön.
Ja, nee, alles gut.
Und das darf man ruhig sagen,
natürlich,
oder?
Natürlich darf man das sagen. Es gibt ja verschiedene Bereiche, wo man sich drin bewegt. Zum Beispiel, ich mache gerne so, kennst du dieses Punch-Needling? Das entspannt mich halt.
Das habe ich letztens irgendwo gesehen. Dachte, wie geil ist das denn?
Weil du kannst da richtig stylische Sachen draus machen. Oder halt auch dieses Makramee. Das sind alles so Sachen, die aus den 70ern kommen. Eigentlich meine Mutter so, das habe ich vor 100 Jahren gemacht. Und jetzt fängst du damit an. Ich so, ja, ist halt cool.
Also Makramee habe ich ein bisschen Angst noch vor. Nee? Also ich kenne das natürlich auch noch so. Früher hatte jeder irgendwie so ein Makramee-Ding da irgendwie hängen als Blumenampel. Ich bin jetzt, glaube ich, auch nicht der Blumenampel-Freund. Aber meinst du, Makramee kommt wieder?
Aber frag nicht, diese ganzen Traumfänger, diese Traumfänger aus diesem, das ist ja auch Makramee. Ach, keine Ahnung.
Ach, das ist auch Makramee?
Ja, das ist auch dieses Makramee. Und da bin ich, zum Beispiel letztes Jahr habe ich meinen 40. habe ich auf Bali da gefeiert, was sau schön. Und da ist ja überall dieses Ganze, dieses Leichte und dieses Spirituelle, überall ist dieses Makramee und ich finde das super. Und dann habe
also
ich
ja,
das Ganze
also das,
nachzumachen.
Das, nee, aber da hast du recht. Also selbst, ich habe gestern so eine dänische Wohnzeitschrift durchgeblättert, die ja alle sehr clean sind, in weiß, beige gehalten und. Ich mag das ja sehr, sehr gerne. Kann aber leider so nicht wohnen, weil ich müsste ja ständig jemanden haben, der hinter mir herputzt. Aber selbst die haben mittlerweile Traumfänger für sich entdeckt und das so integriert, dass es sogar schon wieder dänisch und schwedisch aussieht. Das ist so ein Kultobjekt geworden, also so ein Deko-Objekt, was gar nichts mehr mit diesen alten Indianer-Traumfängern zu tun hat. Und ich finde das ja, also wie du sagtest, auf Bali habe ich das auch kennengelernt. Und finde Traumfänger ja eigentlich auch was sehr Schönes. Also und wenn es ja nur einen Placebo-Effekt hat, ich finde das ja schön.
Genau.
Aber wenn du sagst, man kann die auch wirklich in ganz schön machen, selber machen.
Ich habe
also
ganz
bitte.
Schöne da. Also du kriegst jetzt erstmal keinen von mir, das kannst du vergessen. aber die kannst du echt in schön machen. Du musst sie ja nicht in keine Ahnung, lila oder was weiß ich was, sondern echt
genau.
In so schönen Naturtönen. Da ist es wirklich schön.
Aber das zeigt das doch auf dem Blog zum Beispiel. Ich finde, ganz schön dein Do-it-yourself, obwohl, weiß ich gar nicht, ob das schon Do-it-yourself ist, ist dieses Pflanzen unter Glas.
Doch, das war Do-it-yourself, ja.
Also, und das fand ich richtig schön, ne? Also, da war ich schon so hin und her am Überlegen, was für ganze Gläser ich alle kaufen muss, um das nämlich auch zu machen. Das fand ich, also das muss ich sagen, also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Vor allen Dingen, ich habe das jetzt nicht nur für den Blog gemacht, sondern ich habe das jetzt über die, also wo ich es gepostet habe, danach habe ich immer noch mehr Gläser gemacht. Ich habe erst letzte Woche wieder ein Glas gemacht. Da habe ich dann diese großen Gurkengläser, diese mit dem,
ja,
wie nennt man dann diesen Deckel,
ja,
oben?
Ich weiß, ja, so ein Twist-Off-Deckel oder sowas.
Twist-Off, irgend sowas, genau. So ein Deckel oben, aber diese Gurkengläser, diese großen, und dann die Erde rein. Und dann habe ich jetzt erst letzte Woche wieder einen gemacht. Meine Schwester hat mir jetzt letztens auch wieder einen abgenommen, deswegen musste ich mir einen neuen machen. Und weil ich bin, außer den Garten, da funktioniert es, aber hier, ja, in der Wohnung mit Pflanzen bin ich komplett.
Aber macht man den Deckel nicht auf die Pflanze, nein, drauf? Die
gar, ja, keine, ja, Luft? Doch, doch. Weil das ist ein in sich geschlossenes Ökosystem. Und eine Seite beschlägt immer, also sie hat immer ausreichend, ja, Flüssigkeit, Wasser. Und dann drehst du das Glas jede Woche einmal rum, damit dann jede Seite immer mal so ein bisschen was abbekommt und die.
Kannst du da nicht ein Do-it-yourself rüber machen? Also ich finde ja, nein, ich finde ja, also gerade wenn Leute Do-it-yourself-Themen machen, die mich interessieren, finde ich das toll, wenn die das machen. Zum Beispiel Mara habe ich jetzt auch wieder gebeten, die muss unbedingt mehr Garten wieder machen, und ja, weil die das so toll kann, damit ich einfach weiß, kann die nicht so einen Kalender bitte schreiben, wo drauf steht, wann ich was einzupflanzen habe. Und ich finde das mit diesen Blumen unter Glas nämlich total schick, muss ich sagen.
Ist das
und
super.
Und gerade wenn man halt auch so ganz normale Gläser nimmt, ne, eben wie diese dicken, fetten Twist-Off-Gläser und baut da irgendwelche Sachen rein, finde ich das wirklich schick, aber ich wüsste nicht, wo ich jetzt anfangen sollte, deswegen finde ich, könntest du da ein schönes Do-it-yourself drüber machen, und warum machst du das dann nicht in deiner Story, wenn du das schon zu Hause bastelst?
Ja, jetzt.
Das muss ja nicht immer Hochglanz schön aussehen.
Ja, das ist das Problem. Das ist so mein Anspruch an mich selber. Ich finde das dann nicht schön, wie ich es dann in dem Moment aufgenommen habe. Und dann denke ich, das würde ich den anderen Leuten nicht zumuten wollen. Das ist mein so Anspruch an mich selber.
Bei Do-it-yourself kann man das ruhig machen.
Meinst du?
Ich finde, ich will.
Ja, weil du jetzt die Anleitung möchtest.
Weil ich ja jetzt die Anleitung möchte, ne? Ja. Weil ich dachte immer, naja, warum machen die denn diese Glasdeckel drauf? Das muss doch ganz schlimm für die Blume sein.
Nee.
Und dachte schon an Blumenquälerei.
Nein, das Gute ist, du brauchst da keinen grünen Daumen. Also die versorgen sich komplett von alleine.
Ja, aber ist das denn dann spezielle Erde, so Wundererde oder alles ganz normales?
Nee, ich habe ganz normale, diese Kokoserde, die es da gibt. Das ist so eine ganz normale Erde, die da reingehauen, ein bisschen Kieselsteine. Und dann kommt es natürlich auf die Pflanzen drauf an. Nicht jede Pflanze funktioniert in so einem Glas. Das habe ich ja auch erstmal durch Ausprobieren gelernt. Und,
okay.
Ja, aber es sieht super
schön. Ja, aber wenn du das doch schon weißt, wie das geht, dann kannst du uns das doch mitteilen. Dann brauche ich das nicht mehr lernen, sondern mach das einfach so, wie du das machst. Das ist halt auch der Sinn von Do-it-yourself, glaube ich. Also, das ist, ich finde, Do-it-yourself ist ja was für Faule, die nicht selber kreativ sein möchten und Sachen ausprobieren möchten, so wie ich das mache. Und ich möchte eine Anleitung haben, und dann muss ich nicht überlegen, welche Pflanzen da alle reingehen, sondern die Sabrina hat das ja schon ausprobiert, und deswegen weiß ich das.
Okay, wir machen einen Deal. Ich mache diese Do-it-yourself Anleitung in nicht besonders schön und schenkt dir aber trotzdem schon so ein Glas, was dir gefallen
hat. Das finde ich eine super Idee. Also ich finde auch, dass du, also eigentlich haben wir das auch schon viele Jahre vor, dass du mich mal hier in der Rhön besuchen kommst, weil ja deine Mutter hier auch wohnt, ne?
Genau, also nicht in der Rhön, aber in Fulda, genau.
Ja, aber Fulda ist doch Rhön, oder nicht?
Ja, das ist schon ein Unterschied. Fulda Innenstadt ist ein Unterschied als die Rhön. Weil Rhön
aber
ist
wo, los. Aber ja gut, wohne ich denn dann in der Rhön, ja, ne?
Du wohnst in der Rhön, genau.
Ich wohne nämlich jetzt in der Rhön, Leute, kann ich immer sagen. Und Fulda ist eigentlich auch nur 10 Kilometer entfernt. Und Fulda ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Und da die Sabrina auch öfter mal hier ist, weil sie wahrscheinlich ihre Mutter besucht, kommt die bei mir aber trotzdem nicht vorbei. Und ich brauche aber unbedingt jetzt ein Glas mit einer Blume drin, damit ich weiß, wie die das gemacht hat. Und die würde mir einen schenken, deswegen musst du jetzt einfach mal hier hinkommen.
Ja, genau.
Ich Mir ist das Problem, ich will ja immer alles sofort haben und verstehe es dann nicht. Jetzt waren jetzt erstmal die Blitzlichtlampen und habe gedacht, jetzt muss ich mich damit wirklich mal auseinandersetzen und dann schwupp, habe ich mir gestern eine Drohne gekauft. Ne?
Welche denn?
Ich habe wirklich die DJI, die ganz kleine genommen, die neue, die eben unter 250 Gramm wiegt. Und habe so einen Heidenspaß. Und natürlich, klar, ich habe natürlich gestern nur halbe Akkulaufzeit gehabt, weil ich es nicht mehr aushalten konnte, um jetzt wirklich da schon mal im Garten zu filmen. Und ey, wie geil ist das denn?
Das ist mega, ja.
Oh, das macht ja einen Heidenspaß. Ich meine, gut, die ist mir, so wie ich Auto fahre, gehe ich auch mit der Drohne wahrscheinlich um. Ne? Ich habe mir, glaube ich, schon einmal fast den Finger abgesäbelt, weil ich in den Motor gegriffen habe oder in diese Dinger da gegriffen, in die Flügel gegriffen habe. Und so eine Hecke ist auch schon ein bisschen abgesäbelt. Aber wie geil ist das denn? Ja, ja. Also ich habe ein bisschen Angst, hochzufliegen, weil ich denke, oh Gott, das arme Ding, nachher verschwindet es einfach. Aber muss jetzt gleich erstmal online meine Haftpflichtversicherung dafür abschließen.
Genau.
Bevor man mich irgendwie auch mal auf die Straße damit lässt. Und
ein Kennzeichen brauchst du ja auch noch dafür, ne?
Nee, die brauche ich
die
nämlich
braucht
nicht,
okay.
Weil die unter 250 Gramm wiegt.
Okay, dann verstehe ich das mit der Versicherung nicht. Weil ich habe auch eine, die größere, und da habe ich ein Kennzeichen unterhalb dieser Versicherung.
Ah, okay, genau, weil nee, Haftpflicht brauche ich eben trotzdem und ich glaube aber, dass das auch gut ist, nur das war jetzt so ein, ne, hast du eine private Haftpflichtversicherung oder gewerblich, und ich kann es nicht ausschließen, dass ich so eine Drohnen-Videofilmerei auch mal, ne, gewerblich
genau
nutze für Instagram, und deswegen ist die Versicherung auch schon direkt wieder so teuer.
Sehr cool. Ja, bei euch in der Rhön, ihr habt ja dann auch die ganzen, die Wälder, die dann vielleicht auch noch schneebedeckt sind, das sind ja
genau
super Aufnahmen.
Genau, und ich habe quasi ein Feld direkt vor der Tür, und wo ich sagte, oh Mensch, weißt du, ich habe das so in so einem Kopf, ein Tisch mit wehender Tischdecke.
Das wollte ich gerade sagen.
Oh, und dann irgendwie von oben fotografiert, und dann schwebt diese Drohne nach oben, und ich habe leider noch nicht gefunden, wo man die Kamera einstellen kann. Das kann man wahrscheinlich auch, die verstellen, oder?
Ja, das kann man auch.
Also das habe ich noch nicht gefunden, aber gut, ich habe sie jetzt auch erst gestern eine Stunde ausgepackt und habe aber schon direkt Bilder im Kopf, was ich alles damit filmen will, und habe jetzt schon so einen Spaß, wenn Frühling, Sommer wird, Maisfelder und oh, was weiß ich nicht was, ey. Oh, also das wird, glaube ich, richtig spaßig werden.
Auf jeden Fall. Das
du hast natürlich was auch eine, ne? Ist klar.
Ja, ich hab auch eine. Ich habe doch vor anderthalb Jahren habe ich ein Instagram-Video hochgeladen, wo ich bei einem Shooting hat mein Freund, ist mit der Drohne da über das Shooting geflogen und hat mir fast den Kuchen mit runtergerissen.
Nein.
Ja, aber es
und das gibt es noch zu sehen, das Video?
Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken. In einem
das Archiv, muss ich mir, das muss ich aber gleich mal gucken, das ist ja sehr lustig.
Ja, ja.
Besonders, man kann ja wirklich, also ich habe das gestern hier in der Küche dann, die geht, wenn ich sie anmache, geht die sofort 1,20 Meter hoch, aber man kann auch wunderbar dann durch diese ganzen Räume mal fliegen, ne? Ich meine, wie geil ist das denn? Also das hat, ich fand das richtig, richtig toll, und das war wie so ein Modell Eisenbahn für Erwachsene.
Genau, ja.
So, irgendwie. Oder Modelleisenbahn für Foodfotografen. Ja. Das fand ich wirklich toll. Sabrina, wie ist es denn? Hast du dir was für 2020 vorgenommen?
Ja, ich überlege 2020, das wäre dann wahrscheinlich jetzt im April. Ich möchte noch meinen Ernährungsberater in Ayurveda möchte ich noch dranhängen.
Ah, toll.
Weil ich Ayurveda einfach toll finde und mich jetzt privat ziemlich viel damit beschäftige. Und das Ganze ausbauen möchte, damit ich dann meinen Lesern da auch noch ein bisschen mehr Input mit an die Hand geben kann. Das ist so mein Ding für dieses Jahr. Dann möchte ich mich mehr online zeigen.
Ja.
Nach deinem Briefing jetzt auf jeden Fall.
Ja.
Und einfach gesund bleiben, das ist auch ganz wichtig.
Du, das ist für mich das Wichtigste. Also Gesundheit ist immer noch das Wichtigste, was wir haben. Und aber Ayurveda finde ich ein ganz, ganz tolles Thema. Ich habe hier auch einen Stapel Bücher über Ayurveda, die ich dir gerne vermache, weil ich bin ganz oft immer, wenn ich so in Bali unterwegs war oder Thailand, da gab es immer in diesen tollen Luxushotels, gibt es immer einen Ayurveda-Berater. Also egal, wo man eigentlich auf dieser Welt ist, in diesen großen Luxus, da gibt es immer einen.
Ja.
Und für mich war das immer ganz schön, weil ich dann immer so 3 Tage so richtiges Detox von denen gekriegt habe, ne? So mit Öl auf der Stirn und stundenlang, und ich habe das wirklich geliebt, ne? Also klar gibt es natürlich auch diese ganzen Ernährungsweisen und dazu. Und also ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Thema und ein ganz tolles Thema. Und ich freue mich, wenn du das machst, weil das passt auch zu dir. Und dadurch, dass solche Menschen wie du das machen, oder ich fange jetzt zum Beispiel auch an, mal Spülmittel selbst zu machen oder dergleichen, die authentisch das machen und da auch dahinter stehen und sagen, wenn auch mal was nicht funktioniert, macht es solche wichtigen Themen auch ein bisschen moderner. Ne, es hat dann nicht mehr diesen Touch, so selbstgemachte Spülmittel oder Ayurveda ist ja ein bisschen sehr spirituell und ne, also oder zum Beispiel, ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von Räuchern. Ne, also ich habe immer noch, als ich damals im Oman war, habe ich, glaube ich, 30 Kilo Weihrauch mitgebracht. Das habe ich immer noch und das ist schon wirklich viele Jahre her. Und ich mache das wirklich als Ritual, dass ich räuchere und das tut gut. Und ganz viele, die da so gar keine Berührungspunkte haben, die bei mir zu Hause sind und wenn ich das dann gemacht habe, die finden diesen Duft toll. Die sagen, wow, man fühlt sich irgendwie so wirklich rein. Und dadurch, dass wir in Anführungszeichen so bodenständig sind und normal sind, nehmen wir, glaube ich, solchen Themen diesen spirituellen Nischencharakter. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich finde, man muss nicht der Spiritualität verfallen oder Schlaghosen anziehen oder lange Wallergewänder, wenn man nur ein bisschen aus diesen Sachen für sich integriert und für sich selber was Gutes tut, dann ist das schon ganz viel gewonnen.
Genau, finde ich auch. Es heißt jetzt nicht, nur weil ich diesen Ayurveda-Ernährungsberater mache, dass ich mich dann nur noch nach dieser Lehre ernähre oder auch lebe, sondern ich suche mir für mich das Beste aus und integriere das mit in meinen Alltag. Das versuche ich auch bei anderen Sachen zu machen. Ja, auch jetzt zum Beispiel nachhaltig ist ja jetzt auch ein ganz großes Thema. Jetzt zum Beispiel, ich bin von PET-Flaschen, bin ich auf Glasflaschen umgestiegen, ja. Weil leider finde ich, das Trinkwasser bei uns in Frankfurt aus dem Wasserhahn ist nicht so lecker. Das ist halt leider das, was jetzt mir nicht so gut schmeckt. In Fulda kann man super trinken, finde ich, aber bei uns in Frankfurt.
Okay, das ist wirklich so. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, weil heute habe ich ja gerade
über deswegen das Trinken. Deswegen spreche ich es ja gerade.
Das ist ja sehr nett von dir. Und nein, aber das war genau so ein Thema, und das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und wir trinken sehr viel und ich mag nicht aus Glas trinken. Und diese PET-Flaschen, das ist. Wenn ich mir überlege, wir sind ja quasi ein Drei-Personen-Haushalt mit Kind teilweise, wie viele Flaschen da alleine im Monat sich ansammeln, weil wir sehr viel Wasser oder eben auch Softdrinks trinken. Ich habe wollte ich eben kein Leitungswasser trinken.
Ja.
Weil ich dachte so irgendwie, oh nee, irgendwie kommt das aus dem Rohr da, irgendwie ist das irgendwie gar nicht schön. Und dadurch, dass wir diese Kooperation eben machen mit diesem Forum Trinkwasser, habe ich mich nochmal einfach damit neu beschäftigt. Und man kann es ja auch testen lassen, man kann mit den Wasserwerken sprechen und. Und wir sind das mittlerweile so gewohnt und jeder ist so irgendwie glücklich. Es ist viel preiswerter, das muss man halt einfach sagen. Diese Schlepperei hat ein Ende. Und dieses, oh Gott, Messi, Flaschen wegbringen, ne? Also so mal eben mit so zwei Tüten voller Plastikflaschen sich in den Supermarkt zu stellen, macht auch nicht so viel Spaß, um diese Dinger da einzuwerfen. Aber du hast recht, und da gebe ich dir voll recht, und das ist so ein ganz, ganz schöner Ansatz, den du da hast, zu sagen, man kann sich auch aus vielen Sachen einfach was Gutes raussuchen.
Ja, deswegen. Das ist so meins, was ich da jetzt versuche, und um das Ganze halt besser zu gestalten für mich und die Umwelt und meine Umgebung, ja.
Sehr, sehr toll. Also muss ich wirklich sagen, das heißt, 2020 können wir noch ganz viel von dir erwarten. Da bin ich ganz, ganz glücklich drüber, Sabrina.
Ja, wir werden sehen.
Ja, wir sind sehr, sehr gespannt. Also ich freue mich erstmal, dass du da warst, Sabrina. Und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich danke dir. Und ich danke dir es hat ja die ganze Zeit etwas gedauert, bis wir dann zu diesem Termin gefunden haben, weil ich da irgendwie immer verhindert war, für deine Hartnäckigkeit. Genau, für die danke ich dir.
Das kann ich.
Ja, ich hab's gemerkt. Genau.
Sehr cool.
Ja.
Ja, und schon wieder geht ein Podcast zu Ende und es hat mir wie immer viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Also, bis zum nächsten Mal, euer Patrick.